Um ehrlich zu sein, das heutige Thema bereitet mir ein diebisches Vergnügen. Ich finde es sehr spannend, an Denkmustern zu kratzen, die in unsere Hirne geradezu eingebrannt scheinen. Ich möchte heute herausarbeiten, was linkes und was rechtes Denken ist und ob diese Gedankengebäude noch taugen, um heutige moderne Gesellschaften zu beschreiben. Mein Gast wurde 1960 in Tübingen geboren. Er ist Sohn einer Schwäbin aus sehr konservativem katholischem Elternhaus und eines Persers, der 1954 zum Studium nach Deutschland kam und hier blieb. Mein Gast studierte Erziehungswissenschaften, Philosophie und Soziologie in Münster und an der Fernuniversität Hagen. Heute ist er Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sein neues Buch heißt »Die letzte Stunde der Wahrheit, warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss«. Murmann Verlag, 20 Euro. Herzlich willkommen, Professor Armin Nasehi.
Schönen guten Tag, Herr Kade.
Alle schon marschatore?
Ja, danke, mir geht's ganz gut.
Das war ein kleiner Test, aber noch ein bisschen Persisch kann. Oder schwäbeln Sie lieber?
Nein, ich schwäbel auch nicht. Ich bin ein bayerischer Staatsbeamter, der westfälisches Deutsch spricht.
Herr Professor Nasseh, Sprache. Ihr Buch sei ja verfasst in der Absicht, über die Akademia hinaus lesbar zu sein. Nun, die Absicht sehe ich wohl. Allerdings gestatten Sie mir, dass ich nicht Sie selbst zitiere. Dann würden Sie mir vorwerfen, naja, Sie haben das aus dem Zusammenhang gerissen, sondern den Sozialphilosophen Max Horkheimer. Und der sagte einst zum Soziologen Theodor W. Adorno, dass eine Frau in seidener Unterhose und ebensolchen Strümpfen sexuell interessanter sein kann als in völlig unbekleidetem Zustand, brauchen wir nicht in dem Satz auszudrücken, dass die materialistischen Proteste gegen die Dinglichkeit, welche Sexualität anmeldete, den nackten Leib verschmäht und gerade ihn mit Stoffen der Dingwelt verkleidet haben, an den Begierde sich heftet. Muss Soziologie so kompliziert schreiben, um sich als Wissenschaft zu konstituieren, um auch noch ein Fremdwort zu benutzen?
Nein, das glaube ich nicht, dass sie das muss. Ich meine, die Soziologie ist auch eine Wissenschaft, die eine eigene sozusagen Fachsprache, Arkansprache entwickelt. Und die Sprache soll ja eine Funktion haben. Also wenn sie die Funktion hat, präzise zu sein und manche Dinge vielleicht so auszudrücken, dass sie innerhalb der Soziologie einen Erkenntnisfortschritt versprechen, dann ist auch eine komplizierte, von außen schwer verständliche Sprache durchaus legitim. Die interessante Frage ist ja, ob man sozusagen vom Komplizierten aufs Einfache oder vom Einfachen aufs Komplizierte kommt. Meine eigene wissenschaftliche Biografie hat sozusagen von den eher wissenschaftsgetränkten Sätzen versucht, sich ein bisschen zu emanzipieren und die Erkenntnisse, die man damit gewonnen hat, in eine Sprache zu bringen, die man vielleicht auch außerhalb der Akademie verstehen sowieso, aber auch nachvollziehen kann und Wirkungen dort entfalten können.
Vorspiel, zweiter Teil. Als Sozialwissenschaftler, der, ich zitiere, weiß Gott nicht dem linken Mainstream angehört, sahen Sie sich zu einem Dialog heraus, ausgefordert, den Sie in Ihrem Buch dann auch dokumentieren, und zwar mit dem Verleger Götz Kubitschek. Das ist ein intellektueller Kopf der deutschen Rechtskonservativen. Warum?
Das ist eine schwierige Frage, die ich mir selber auch gestellt habe, und es war mir auch nicht einfach, das tatsächlich für mich zu beantworten. Also dieser Briefwechsel, der in dem Buch ja am Ende abgedruckt ist, der ist nicht für das Buch geschrieben worden, sondern der ist eigentlich zufällig entstanden. Ich habe mich lange beschäftigt mit den Fragen, wie man eigentlich rechts und links unterscheidet, wie man die Gesellschaft mit diesen Chiffren beschreibt, und man stößt zurzeit tatsächlich immer öfter auf tatsächlich rechtsintellektuelle, also keineswegs nur dumpfbackige Formen des Rechten, sondern rechtsintellektuelle Denkform. Götz Kubitschek ist in Deutschland einer derer, die das betreiben, und wir sind halt ins Gespräch miteinander gekommen, und ich denke, dass man auch mit diesen Leuten reden muss. Es gibt ja schon so eine Art Paria-Situation für die Rechtsintellektuellen, mit denen unser eins, das heißt wir Linksliberalen, ja, vielleicht auch ein bisschen Mainstream-Leute der Akademie normalerweise nicht reden. Ich meine, wenn wir wirklich wissen, dass deren Argumente falsch sind, dann muss sich das auch im Diskurs erweisen können.
Naja, die Dumpfbacken findet man ja bei Pegida wohl eher. Und die Frage ist, was es bedeutet, wenn sie schreiben, es müsse intelligentere Formen der Auseinandersetzung mit Pegida geben, also nicht bloß eine bloße Ablehnung.
Ja, Pegida und der Rechtsintellektualismus sind natürlich zwei Seiten durchaus einer Medaille, aber es sind schon zwei Seiten. Bei Pegida gibt es eine, würde ich eher sagen, ein kleinbürgerliches Ressentiment gegen eine komplexe Welt, die man offenbar nicht verstehen kann. Das wird sehr stark von Rechtsintellektuellen ausgestattet. Götz Kubitschek ist inzwischen einer der Hauptredner bei Pegida-Veranstaltungen. Das Rechtsintellektuelle, dem muss man womöglich so begegnen, dass man auf Augenhöhe versucht zu argumentieren. Pegida zu verstehen heißt schon auch ein bisschen die Komplexität der modernen Gesellschaft eben nicht nur als einen akademisch komplizierten Terminus immer nur zu verstehen, sondern zu sagen, es scheint offenbar möglich zu sein, die Komplexität der Welt auf unglaublich einfache Chiffren zurückführen zu können. Und die Einfachheit heißt hier natürlich, wäre unsere Welt homogener, ethnisch homogener, wären viele Probleme gelöst. Wie naiv diese Erkenntnis ist, kann man wissen, aber sie scheint ja öffentlich und politisch durchaus anschlussfähig zu sein.
Nein, da sind wir mitten im Thema. Ihre These ist ja, links und rechts seien keine Alternativen mehr, um eine angemessene Beschreibung der modernen Gesellschaft zu liefern. Und warum brauchen aber die Menschen, das, was Sie ja schon eben ein bisschen beschrieben haben, solche Beschreibungstraditionen?
Also in meinem Buch gibt es eigentlich einen kleinen Fehler. Darauf möchte ich gleich am Anfang hinweisen. Ich meine, diese Beschreibungen sind politische Beschreibungen. Und politische Beschreibungen brauchen natürlich eine starke Vereinfachung, weil sie so tun müssen, als gäbe es einen Hebel, mit dem man in der Gesellschaft stärker Wirkung erzielen kann, als man es in einem komplexen System normalerweise kann. Und rechts und links haben sich schon als zwei Chiffren eingeführt, bei denen man jeweils unterschiedliche Hebel versucht zu identifizieren. Das Problem ist nur, dass unsere gesamten Denkungsarten, die wir auch in öffentlichen Diskursen haben, wenn Sie etwa an die Kapitalismuskritik denken von links, wenn Sie aber auch an die sehr starke Überfremdungskritik in Anführungsstrichen von rechts denken, zu glauben, dass dieser Hebel so einfach zu beschreiben ist. Und rechts und links sind jeweils vergleichsweise einfache Beschreibungen für diese schwierige Welt. Man braucht sie eigentlich, um einfach beschreiben zu können. Also in meiner Antwort ist gewissermaßen die Erklärung mit drin. Aber es reicht nicht, um die moderne Gesellschaft zu verstehen. Und was ich versuche, ist sozusagen zwischen einer politischen und einer soziologischen Beschreibung hin und her zu oszillieren und mit mir auch die Frage zu stellen, die Frage habe ich nicht anschließend beantwortet, ob es eigentlich auch eine politische Möglichkeit gibt, auf diese Komplexität tatsächlich einzugehen, ohne diese einfache Unterscheidung zu verwenden.
Aber haben wir da so ein, als Menschen insgesamt so ein Ordnungsbedürfnis auch im Sinne von, man ist ja ein soziales Wesen und möchte auch auf der richtigen Seite stehen?
Ja, unser alltägliches Leben ist ja sehr stark davon geprägt, dass wir normalerweise Erwartbares oder Dinge, die wir schon kennen, eher schätzen. Übrigens ist das nicht nur im sozialen Leben so. Unser Gehirn ist ein konservatives Organ, das vor allem Hypothesen bestätigt haben möchte. Es möchte mit möglichst wenig Energieaufwand funktionieren können. Mit möglichst wenig Energieaufwand kommen wir vor allem dann aus, wenn wir wenig Informationswerte haben, also wenig Überraschungen, wenig Dinge, die nicht so richtig kalkulierbar sind. Deshalb sind menschliche Lebensformen eigentlich immer darauf bedacht, dass ich möglichst, man könnte fast sagen, energieeffizient irgendwie zu bewegen. Und insofern ist das Leben bisweilen viel rechter und konservativer als unser Denken. Das ist, wenn wir explizit denken, dann wollen wir auf Informationen kommen. Ne, wenn wir jetzt miteinander reden, dann wäre es ja blöde, wenn immer wieder der gleiche Satz gesagt würde, sondern da ist die Variation viel besser, weil das einen Informationswert hat. Und ich meine, das sind ja sozusagen zwei Orientierungen, die im Leben immer drin sind. Also Gewohnheit und Überraschung können eigentlich nur voneinander leben. Nur wenn es einen relativ starken Boden von Gewohnheit gibt, kann das Überraschende als Überraschendes funktionieren, et vice versa.
Sie haben ja das schon angedeutet, was der Kern des rechten Denkens ist, also dieser Reinheitsgedanke. Bitte erläutern Sie uns das nochmal.
Ja, also rechtes Denken kann man eigentlich daran sehr schön deutlich machen, dass man Personen eigentlich immer bestimmten Gruppen zurechnet. Also eigentlich wird die Identität oder die Individualität einer Person über Gruppenexistenz definiert. Also Männer und Frauen oder einer bestimmten Ethnie anzugehören, einer bestimmten Konfession anzugehören, einem bestimmten Stand anzugehören, einem bestimmten Volk anzugehören, wenn man das Volk nicht ethnisch definiert. Also man würde immer sagen, die Existenz des Menschen ist die Gruppenidentität. Einer der schauerlichsten, aber auch schönsten Sätze von Armin Mohler lautet, die Liberalen beurteilen die Menschen danach, was sie sagen und nicht danach, was sie sind. Das ist ein schöner Satz, der genau das rechte Denken meint. Was sie sind, ist die Gruppenexistenz.
Der Schweizer, wann ist der gestorben? 2003, glaube ich.
Genau.
Und war einer der Vordenker eben der Rechten.
Er war ein Vordenker der Rechten, der konservativen Revolution, was ja eine interessante Antinomie im Begriff schon heißt. Einerseits sehr konservativ zu sein, auf der anderen Seite revolutionär die Gesellschaft verändern zu wollen. Aber Armin Mohler sozusagen jemand, an dem man sehr schön studieren kann, dass rechtes Denken eigentlich die Individualität immer nur als Gruppenexistenz wahrnehmen kann. Ein zweiter Aspekt des rechten Denkens ist, dass man nicht einfach neue Gemeinschaften künstlich neu herstellen kann. Was natürlich nicht stimmt, wenn wir an die Nationen denken, dann sind Nationen natürlich Konstruktionen, Erfindungen, die in Modernisierungsprozessen stattgefunden haben. Ich meine, in unserem eigenen Land in Deutschland wissen wir das am allerbesten, wie spät es erst gelungen ist, so etwas wie eine deutsche Nation zu definieren.
Aber es war eine linke Idee.
Die Nation war eine linke Idee, und zwar war sie deshalb eine linke Idee, weil sie die Volkssouveränität stark gemacht hat, aber sie war auch eine Idee, die die Volkssolidarität stark gemacht hat. Also hier ist das Rechte und das Linke sozusagen gleich ursprünglich mit drin. Zunächst war die Nation ein Protest gegen den Adel, gegen die Herrschenden, gegen eine Herrschaftsform, bei der wenige aristokratisch das Ganze steuern. Und heute würde man eher sagen, ist es eine eher rechte, wenn man so will, Ideologie, weil sie den Menschen eher in der Gruppenexistenz stark macht.
Aber das, was Sie jetzt als rechtes Denken beschreiben, ist ja nicht etwa etwas spezifisch Deutsches. Denn wir haben jetzt gerade Wahlen in Dänemark gehabt, da hat es sich gezeigt, von der rechten Seite. Und in Großbritannien, ganz interessant, in Schottland, die SNP, also die schottische National Party, ist ja eigentlich eine ganz linke Partei, will aber aus Großbritannien aussteigen.
Natürlich gibt es das nicht nur in Deutschland, das wäre ja auch absurd, das nur für Deutschland zu behaupten. Das ist etwas, was durchaus mit dem Werden von Nationalstaaten in Europa immer zu tun hatte. Wir erleben das in Europa zurzeit, dass diese rechte Denkungsart stärker wird, und Sie haben völlig recht. Also diese rechte Denkungsart, die gibt es durchaus auch von linken Denkern, übrigens auch in Deutschland, wenn wir etwa an das sehr gefeierte Buch von Wolfgang Streeck denken, die gekaufte Zeit, in der es um die Frage geht, wo können wir eigentlich ökonomische Solidarität tatsächlich durchsetzen? Dann ist seine Antwort nur innerhalb des Nationalstaates, weil wir dort nicht weiter darüber nachdenken müssen, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. In Europa ist es offenbar schwieriger. Das heißt, eine linke Umverteilungsidee, die sehr stark auch eine linke sozialdemokratische Idee ist bei Streeck, wird hier eigentlich mit einer rechten Chiffre bedient, um den Raum überhaupt definieren zu können, bei dem wir nicht sagen müssen, müssen wir eigentlich für die Portugiesen oder für die Griechen oder für wen auch immer bezahlen. Die Bayern dürfen natürlich für die Mecklenburg-Vorpommern, und ich weiß nicht, wer für wen bezahlt. Darüber muss man nicht weiter nachdenken, weil es eben alles Deutsche sind. Also diese Denkungsart funktioniert ja wunderbar, und ich muss das ja gar nicht kritisieren, wenn ich das beschreibe, sondern wir kommen ja fast automatisch da rein, unsere Welt zu ordnen, tatsächlich in so etwas wie Gruppen, die immer schon da sind, und stellen dann fest, dass wir in einem viel stärkeren rechten Denken bisweilen gefangen sind, selbst wenn wir nach Solidarität suchen, weil die Frage ist, Solidarität mit wem eigentlich?
Herr Professor Nassé, der Anlass ist ja eben oft bei der Migrationspolitik, und Sie sagen, es gab Migrationsmisserfolge. Wir Deutschen hätten diesbezüglich über Jahre auch aufs Naivste versagt. Aber was mich eben an der rechten Argumentation am meisten abstößt, egal welches Volk das von sich behauptet, ist eben etwas Besonderes zu sein. Kulturvolk mit Weltgeltung, schreibt Kubitschek Ihnen, also der rechte Verleger. Das in der Tat hat sich historisch ja ad absurdum geführt, aber es war immer eben verbunden mit einem ganz wichtigen Punkt, nämlich mit Antisemitismus.
So ist es. Also ich meine, das Interessante ist ja schon fast eine logische Ironie in diesem Satz. Also natürlich könnte jedes Volk von sich sagen, dass es ein besonderes ist. Ich meine, es muss immer ein besonderes sein, sonst könnte es sich nicht von anderen unterscheiden. Was wären die Deutschen ohne die Franzosen? Was wären die Franzosen ohne die Deutschen gewesen? Das ist ja auch von der Logik ja schon was Besonderes. Das halte ich auch für absurd, gewissermaßen hier Stufendifferenzen einzubauen. Was die Migrationsfolgen angeht, muss man ja sagen, ich sage diesen Satz, dass es auch Negative gibt, um zu sagen, dass es auch Negative gibt. Das Spannende, was wir in Deutschland ja gesehen haben, ist, dass wir eigentlich eine vergleichsweise positive Entwicklung haben, was Migrationsfolgen angeht, obwohl der Staat in einer Weise versagt hat, nämlich sich selber dieser Frage niemals richtig sozusagen zu stellen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Es ist relativ spät in der deutschen Politik erst gewesen, sich dieser Frage überhaupt zu stellen. Der erste war der SPD-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, den man in den 70er Jahren eigentlich für jemanden gehalten hat, der ein Thema diskutiert, das ja gar nicht relevant ist, auf einmal davon zu sprechen, wir werden es in der nächsten Generation mit einer Gruppe von Menschen zu tun haben, mit denen wir eigentlich nicht gerechnet haben, nämlich dass die auch nach der zweiten oder dritten Generation noch Migranten sind. Das kannten wir Deutsche nicht.
Da waren ja auch besonders viele in Nordrhein-Westfalen.
Es ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen, also in meiner Heimatstadt München. München ist die Stadt mit dem höchsten Migrantenanteil in Deutschland, das denkt man erstmal gar nicht. Und damit sind nicht die eingewanderten Preußen, wie ich gemeint, sondern die Arbeitsmigranten aus den 60er Jahren. Also interessant ist damit schon, dass man in ganz Deutschland diese Realität hat, aber diese Realität eigentlich immer für etwas nicht Relevantes gehalten wurde. Sie haben gerade den Antisemitismus angesprochen. Wenn man den Antisemitismus wirklich ernst nimmt, und zwar den bürgerlichen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, dann kann man an ihm, an seiner Funktion ja sehr schön studieren, dass so eine Idee von Identität eigentlich immer etwas braucht, wovon man sich abgrenzen kann. Und das Jüdische war ja eine besondere Herausforderung deshalb, weil gerade das angepasste, assimilierte bürgerliche Judentum zwar Judentum war, sich aber nicht mehr von den anderen unterscheiden konnte. Und diese nicht sichtbare Form der Unterscheidung hat unglaubliche Fantasien in Gang gesetzt, wie es sich mit den Juden eigentlich verhält. Mein Lieblingstext dazu ist von Wagner, das Judentum in der Musik über Mendelssohn Bartholdy, wo er sagt, also der Bartholdy, der macht eigentlich schönere Musik als ich selbst, aber das kann nur gekünstelt sein, weil er ja eigentlich ein Jude ist. Und an dieser Denkungsart kann man sehr schön sehen, ähnlich wie Kubitschek das beschreibt, dass man sich selbst als Besonderes nur beschreiben kann, wenn man etwas anderes abwertet. Und das ist natürlich ein Problem.
Herr Professor Nassé, jetzt haben wir das rechte Denken schon definiert. Jetzt kommen wir zum linken Denken. Sie beobachten bei den wohl situierten Linken eine merkwürdige Toleranz für gewaltnahe, frauenfeindliche und islamistische Tendenzen in bestimmten Migranten-Communities. Warum gehen Sie denn sogar so weit zu schreiben, vielleicht sind die toleranten Heuchler ebenso schlimme Rassisten wie die wirklich Rechten?
Ich meine, wenn man sich solche Milieus ansieht, ja, und sagt, man darf sie eigentlich nicht kritisieren, weil man, wenn man sie kritisiert, eine Art von Ethnisierung von Konflikten stattfindet, heißt das ja gleichzeitig, dass man diese Leute, die man dort kritisiert, prinzipiell für minderwertiger hält, weil man nicht glaubt, dass sie mit eigenen Mitteln aus diesen Geschichten rauskommen können. Das ist ein starker Paternalismus, der in diesem Denken drin ist. Was Sie gerade zitiert haben, jetzt nicht eigentlich das Linke im Sinne sozusagen des intellektuellen Linken, sondern so ein linksliberales Milieu, in dem man sich unglaublich universalistisch natürlich geriert, kann. Diesem Milieu gehöre ich im Prinzip auch an, ja, also wo man sagen kann, wir kriegen es wunderbar hin, eigentlich permanent universalistische Argumente zu machen, keine Unterschiede zwischen den Menschen zu machen, selbstverständlich alle auf Augenhöhe zu behandeln. Aber die Praxis ist bisweilen völlig anders. Also auch wenn Sie etwa denken, wer eigentlich die Kinder in Privatschulen schickt mit möglichst geringem Migrantenanteil. Das sind übrigens auch die linksliberalen Migranten zum Teil, die sich das leisten können. Ja, möglichst nur mit deutschen Kindern und auf keinen Fall mit Türken. Also wenn man das jetzt mal sehr, sehr, sehr extrem formulieren wollte. Also diese Lebenspraxen, ja, die haben eben dieses Gewohnheitsmäßige, das, was ich auch rechts nennen will. Mir geht es ja gar nicht darum, jemanden zu desavouieren, sondern mir geht es eigentlich nur darum zu sagen, diese Unterscheidung ist eben nicht so scharf, wie wir das normalerweise denken. Und deshalb taugt sie womöglich nicht dafür, tatsächlich zu beschreiben, worin das Problem einer modernen Gesellschaft eigentlich liegt, das ich jetzt sehr abstrakt so beschreibe.
Aber Sie sagen ja, links denken und rechts handeln, das beschreiben Sie ja jetzt gerade. Ne? Das erlebt man ja auch sehr gerne oder manchmal wegen des moralischen Impetus auch nicht gerne im Bio. Aber die Haltung, wir sind die moral gesteuerten Helden im Kampf zwischen Gut und Böse, das finde ich eine gute Beschreibung, weil so empfinde ich das oft.
Ja, das hängt eben genau mit dieser Art des linksliberalen Denkens zusammen. Universalistische Argumente sind unglaublich leicht zu bekommen. Also Argumente sind überhaupt leicht zu bekommen, wenn man in der Lage ist, mit großer Sprachkompetenz und höherer Bildung sozusagen die Dinge so auf die Reihe zu bekommen, dass sie eigentlich konsistent ganz gut funktionieren. Die Lebenspraxen sehen bisweilen anders aus. Und ich wäre naiv, wenn ich jetzt von den Leuten verlangen würde, dann lebt doch dieses universalistische Leben tatsächlich. Das wäre insofern naiv, als man daran vergessen würde, dass die Leben tatsächlich viel einfacher gelebt werden müssen. Also im Englischen sagt man, it's more pedestrian. Man muss übers Trottoir gehen und kann nicht darüber schweben. Das heißt, auch diejenigen, die universalistisch argumentieren, leben in partikularistischen Lebensformen. Und das muss man schlicht anerkennen, um dann auch diese Konflikte verstehen zu können. Sie finden auch in diesen universalistischen journalistischen Milieus ganz problemlos ressentimentgeladene Reaktionen. Die Ressentiments, die wir üblicherweise eigentlich ungebildeten Unterschichten zurechnen, die finden Sie auch in diesen Milieus.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Armin Nasehi, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sein Buch heißt Die letzte Stunde der Wahrheit, Murmann Verlag, 20 Euro. Herr Professor Nasehi, im Kern geht's beim Thema links oder rechts natürlich um Kapitalismuskritik. Darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Sie beziehen sich auf den österreichischen Politologen Ulrich Brandt und der setzt eigentlich auf das Credo aller linken Politik, nämlich?
Das Credo aller linken Politik ist tatsächlich, die Komplexität der Gesellschaft auf einen Hebel zurückführen zu können. Also wenn man es klassisch marxistisch ausdrücken würde, auf die Differenz oder auf den Kampf zwischen Kapital und Arbeit. Das ist ja mal im 19. Jahrhundert durchaus eine ganz spannende Theorie gewesen, die riesengroße Komplexität der Welt tatsächlich auf diesen Hebel zurückzuführen und zu sagen, dass eigentlich alles, was in der Weltgeschichte passiert, als Rekonstruktion von Klassenkämpfen letztlich verständlich gemacht werden kann. Und linkes Denken glaubt, diesen Hebel zumindest erahnen zu können, natürlich nicht mehr so einfach, wie ich das jetzt gerade auf eine Formel gebracht habe, aber letztlich schon, muss deshalb sehr politiknah sein, vertraut also darauf, dass der Staat in der Lage sein muss, die Dynamik vor allem des ökonomischen Systems, also der Wirtschaft, irgendwie unter seine Knute zu bekommen und möchte gewissermaßen durch eine Umverteilung der Gesellschaft, eine Umgestaltung der Gesellschaft, einen Umbau der Gesellschaft, wie es heißt, gewissermaßen eine Position außerhalb der Gesellschaft einnehmen, um die Gesellschaft nach einem ganz bestimmten Bilde zu formen. Sie merken, dass ich natürlich überzeichne, aber das ist eigentlich sozusagen die Beobachtungsweise des linken Denkens.
Naja, aber der Brandt kritisiert doch eigentlich die Verteilungslinken. Warum?
Er kritisiert die Verteilungslinken, weil sie sozusagen innerhalb dieses komplexen Austarierungssystems, das wir kennen, sich schon zufrieden geben würden damit, dass wir so ein bisschen Verteilungslinkes machen. Ja, also Verteilungslinke, das wären gewissermaßen diejenigen, die sagen, wenn wir die Steuersätze hier und da ein bisschen verändern und hier und da ein paar kleinere Gesetze machen im Hinblick auf Kündigungsschutz und ähnliche Geschichten, dann würden sich prinzipiell die Dinge ändern. Das hat natürlich Wirkung in der Gesellschaft, ganz klar. Aber er würde als ein richtiger Linker, und er ist ein richtiger Linker, das schätze ich auch sehr, dass jemand dann tatsächlich mal die Dinge auch zu Ende denkt, als richtiger Linker sagen, am Ende geht es um diese Differenz von Kapital und Arbeit und dieses Verhältnis müsse völlig neu definiert werden.
Aber wenn Sie sagen zu Ende denken und das Stichwort Umbau dazu nehmen, die Annahme, das Credo ist ja eben auch, dass dieser Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit eben zu Widerständen führt und letztlich dann zur Überwindung. Darauf warten ja viele heute noch.
Ja, ob heute wirklich ernsthaft noch viele darauf warten, das weiß ich gar nicht. Gerade Brandt ist ja ein kluger Linker, der natürlich weiß, dass man jetzt nicht mit so 3 bis 7 Sätzen eine Revolution anzetteln kann und dass nach der Revolution die Dinge tatsächlich besser wären. Was ich sozusagen für eine Art von Grundcredo des linken Denkens halten würde, das ist eher so die Idee, dass man die Gesellschaft nach einem eigenen Bilde umbauen kann. Also es ist, bei ihm kommt die Metapher des Umbaus, des sozialökologischen Umbaus zum Beispiel, unglaublich oft zum Tragen. Und für mich ist das ein Hinweis darauf, dass man wirklich die Gesellschaft wie einen kausalistisch erreichbaren Gegenstand sich imaginiert. Ich benutze ja diese Unterscheidungen rechts und links in dem Buch eigentlich nur, um zu meinem eigentlichen Thema zu kommen, nämlich zu beschreiben, wie kann man denn die Gesellschaft eigentlich anders beschreiben als rechts und links?
Ja, halt, da komme ich auch noch drauf. Ich würde gerne noch bei Umbau bleiben, ja, weil das nämlich ein Punkt ist, an dem Sie meinen, deshalb muss man Soziologie betreiben, weil es nämlich darum geht, dass dieser Umbau immer mit Gewalt zu tun hat. Also nicht nur historisch in der Erfahrung mit Millionen Toten, wie wir wissen, denken wir nur an die Sowjetunion unter Stalin oder aber China unter Mao, sondern eben auch sozusagen immanent.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das etwas vorsichtiger formuliert. Es hat nicht immer mit Gewalt zu tun.
Ich kann ja zuspitzen, das macht ja nichts.
Ja, nee, ist ja okay. Also ich meine, das hat insofern mit Gewalt zu tun, als man tatsächlich zumindest eine autoritäre Idee dessen haben muss, wenn man die Gesellschaft umbauen will, sie nach einem bestimmten Bilde umzubauen. Und die Nähe zum Autoritären hat natürlich auch mit der Nähe zum Staat zu tun. Also sie hat tatsächlich damit zu tun, eine dynamische Gesellschaft zu erleben und diese Dynamik irgendwie einschränken zu müssen. Und wir kennen das ja tatsächlich, dass wir staatsnahe Politik mit Metaphern wie Regulierung, wie Kontrolle und solchen Dingen. Im Prinzip mit einer großen Misstrauensidee, mit einer Angst auch davor, dass es womöglich so etwas wie Selbstorganisationssituationen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft geben kann. Und dieses Misstrauen produziert natürlich so eine Idee, die durchaus autoritär wird. Sie wird ja nicht autoritär sui generis, sondern aus moralischen Erwägungen. Ja, also wenn die Leute keine Einsicht haben, dann müssen wir das eben durchsetzen.
Aber diese moralischen Erwägungen gab es doch auch zum Beispiel in der Nazizeit, also aus deren Sicht. Und das Kapital hat doch auch Diktaturen immer gestützt.
Ja, ich glaube auch, dass sozusagen das Linke und das Rechte gar nicht mehr mit dieser Kapital-Arbeit-Frage zu tun haben. Also wenn Sie den Nationalsozialismus ansprechen, das Verrückte am Nationalsozialismus ist ja, dass er natürlich eine rechte Bewegung war, aber gleichzeitig in seiner Politikform durchaus eine linke Idee des neuen Menschen, eine linke Idee des Umbaus der Gesellschaft gehabt hat. Und das Kapital hat dann natürlich insofern eine Rolle gespielt, als wir in allen revolutionären Situationen in Gesellschaften sehen müssen, dass der Mehrwert, den man erzielen muss, um bestimmte Dinge erreichen zu können, ökonomisch natürlich trotzdem erreicht werden muss. Was für den Soziologen ein Hinweis darauf ist, dass die Funktion des Ökonomischen für Gesellschaften nicht einfach weggewischt werden kann, wie übrigens aus einer stark neoliberalen Perspektive oder libertären Perspektive, wie sie heute in den USA diskutiert wird, man auch nicht sagen kann, man kann einfach die Funktion des Politischen wegdefinieren. Das sind ja Leute, die sich einen Kapitalismus ohne Staat vorstellen wollen, was mindestens genauso absurd ist.
Sie machen das am Beispiel von Meinhard Miegel fest, einem, ja, kann man schon sagen, konservativen deutschen Denker, der sagt, die Leute wollen ja eigentlich nicht aus dem Kapitalismus raus, sondern sie wollen rein. Zugleich ist er aber Wachstumskritiker, wie wir jetzt ja gehört haben, Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si ja auch. Und der Papst fordert globale ökologische Umkehr und appelliert dabei an alle Menschen guten Willens. Und Papst wie Miegel setzen also auf Einsicht. Und Sie sagen, das kann nicht funktionieren. Warum nicht?
Ja, das kann nicht funktionieren, weil Einsicht natürlich erstens sehr schwer kontrollierbarer Mechanismus ist und andererseits, und Miegel beschreibt das ja wirklich auf eine ganz tolle Art und Weise, sagt er ja, man kann auf diese Einsicht schon deshalb nicht hoffen, weil der Kapitalismus mit seinen Versprechungen den Menschen ja durchaus etwas gibt, was diese Einsicht irgendwie korrumpiert. Also Brandt hat beschrieben, der Kapitalismus beutet die Menschen aus und er wundert sich darüber, dass sie diese Ausbeutung nicht an sich wahrnehmen. Miegel beschreibt dagegen, na keineswegs werden die ausgebeutet, das werden sie natürlich auch, also auch hier in Deutschland, aber sie bekommen auch was dafür und wollen alle rein, weil die meisten Versprechungen werden eingehalten, nämlich vor allem Konsumversprechungen. Der Linke sagt dazu, wir müssen die Gesellschaft umbauen, der Konservative sagt dazu und der Papst würde das ganz ähnlich machen, wir brauchen die Einsicht, aus eigenem Antrieb weniger Konsum zu betreiben, weniger von diesen Segnungen haben zu wollen und haben eigentlich in beiden Fällen jetzt ein Tool, das mit einer komplexen Gesellschaft zu tun hat, die irgendwie selber auf diese Probleme reagiert. Die Gesellschaft entzieht sich dem zentralen Umbau, genauso wie der Frage, Brüder und Schwestern kehrt um und führt ein gottesfürchtiges oder ein konsumkritisches, was in diesem Fall dann dasselbe wäre, Leben, damit sich die Sachen entsprechend verändern. Dann man könnte sozusagen sagen, das sind beides Versuche, ein Credo quia absurdum hinzukriegen. Ich glaube, aber eigentlich weiß ich, dass es gar nicht geht, das zu tun. Und Miegel ist ja dann in seiner Beschreibung auch fast ein bisschen melancholisch und sagt, eigentlich müssten wir, aber er weiß schon, dass der Kapitalismus irgendwie dann doch zu bunt ist, als dass wir diese Schwarz-Weiß-Geschichte hinkriegen.
Aber weil der Appell eben an das Individuum geht, redet der Papst mit Verlaub auch Unsinn, indem er zum Beispiel sagt, der Emissionshandel, also etwas sehr Wirksames, dem sich auch immer mehr anschließen und der eigentlich also der wirksamste Vermeider von CO2-Emissionen ist, sei also Ablasshandel. Warum sagt er das? Weil er natürlich auf das Individuum zählt und sagt, ihr müsst euch ändern und nicht irgendwelche Sachen, die so ein bisschen abstrakt erscheinen.
Genau. Und das ist insofern auch sehr naiv, als man dann tatsächlich glauben kann, dass sich die Welt dann immer intentional in die Richtung verändern würde, was man dann auch entsprechend will. Das ist in der Tat naiv. Es ist auch naiv übrigens im Hinblick auf das Ökonomische selbst. Also man kann sich ja vorstellen, dass ein ökonomisches System auch auf solche Dinge dann entsprechend reagieren würde. Viel interessanter wäre doch die Frage zu stellen, die Selbstdynamik des Ökonomischen tatsächlich mal verstehen zu können, um rauszukriegen, wie man das Ökonomische gewissermaßen ironisch dafür verwenden kann, bestimmte Wirkungen zu erzielen. etwa die Kritik am Verhältnis zwischen erster und dritter Welt, die halte ich für schlicht und ergreifend falsch, wie wir sie heute machen. Also es gab natürlich postkoloniale, radikale Ausbeutungsverhältnisse. Heute würde man sagen, sind Investitionen des Westens in manchen Regionen der Welt die einzige Möglichkeit, so etwas wie nicht nur Wachstumsoptionen, sondern auch politische, man könnte sagen, Zivilisierungsoptionen gegen Clans und gegen Machthaber, die sich dort eingenistet haben, durchzusetzen. Also das ist ganz spannend zu sehen, dass man gar nicht mehr weiß, wer eigentlich die Akteure sind, die für Entwicklung und womöglich für eine etwas positivere Entwicklung sorgen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort für Komplexität. Also ich würde Sie bitten, das jetzt, ich habe ja versprochen, dass wir darauf zurückkommen, das mal kurz zusammenzufassen, vielleicht mehr als in dem einen Satz, nichts ist mehr aus einem Guss.
Ja, nichts ist mehr aus einem Guss, das ist in der Tat ein hübscher Satz, das muss ich zugeben, aber ja, also komm,
ist
unter Komplexität,
Ihr Satz.
Ich weiß, deshalb betone ich das ja auch so. Komplexität ist eine komische Diagnose, weil sie ja immer passt. Wenn die Leute nicht weiter wissen, sagen sie, naja, es ist komplex. Unter Komplexität verstehen wir eigentlich nichts anderes als die Tatsache, dass es gleichzeitig unterschiedliche Formen gibt, wie Erfolg oder wie Orientierung, wie Perspektiven sich aneinander reiben. Also man könnte zum Beispiel sagen, schon wenn wir in der Situation sind, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob wir politisch erfolgreich sein wollen, ökonomisch erfolgreich sein wollen, wissenschaftlich erfolgreich sein wollen oder medial erfolgreich sein wollen, brauchen wir gleichzeitig ganz unterschiedliche Tools, um genau das zu machen. Politik arbeitet vor einem völlig anderen Publikum als etwa Marktteilnehmer, und die Medien machen nicht Politik, sondern für sie ist sozusagen nur interessant, was einen Informationswert hat und so weiter und so weiter. Unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Akteursformen, unterschiedliche Habitus, auch unterschiedliche Wirkungen. Wir diskutieren zurzeit den Grexit. Ich bin kein Volkswirt, aber ich bin überzeugt davon, dass aus ökonomischen Gründen, und zwar nicht für die Banken, sondern für die Leute, denen es in Griechenland zurzeit wirklich zum Teil sehr, sehr schlecht geht, ein Grexit viel besser wäre. Aber wir wissen ziemlich genau, dass das politisch das Falscheste wäre, und nicht wegen einer irgendwelchen romantischen Idee über Europa, sondern weil man dann Massenloyalität in Griechenland im politischen System noch weniger hinkriegen würde und man womöglich zu Unruhen kommt. Da könnte das ökonomisch Richtige womöglich das politisch Falsche sein. Das ist Komplexität.
Aber Sie sagen, diese Komplexität kann man doch nicht wiederum zurückführen auf den Kapitalismus. Aber das, was Sie jetzt beschreiben, ist natürlich auch eine Folge von kapitalistischen Krisen.
Es ist für eine Folge von ökonomischen Krisen. Also wenn man sagen würde, von kapitalistischen Krisen, dann hätte man ja sozusagen wieder diese Adresse, die man dort gleich benennen kann. Also wo Kapitalismuskritik draufsteht, haben wir es ja meistens mit der Frage zu tun, wie man mit der Komplexität der Welt eigentlich umgehen soll. Ich meine, schon bei Marx war es ja niemals die Idee zu glauben, dass Kapitalismuskritik immer nur bedeutet, wir machen jetzt ein bisschen Umverteilung und versuchen, den Kapitalismus zu bändigen. Marx war jemand, der hat den Kapitalismus geradezu gefeiert, weil er so unglaubliche Problemlösungskompetenzen hat, gleichzeitig aber gesehen, dass das Wirkungen in der Gesellschaft hatte. Heute müssen wir weiterdenken und sagen, das Ökonomische ist nicht das einzige System, das solch eine Eigendynamik entfaltet. Und Sie merken schon, wenn ich das versuche zu erklären, dann gerät man sofort in viel kompliziertere Beschreibungsformen hinein, als zu sagen, ob man eher eine rechte oder eine linke Orientierung haben will. Womit ja die Antwort auf eine Ihrer ersten Fragen schon da wäre, wofür brauchen wir diese Unterscheidungen, um uns womöglich diesen schwierigen Komplexitätsfragen nicht so einfach stellen zu können.
Wenn Sie bei Marx sind, also der Marxismus oder sagen wir mal das vorsichtiger so linkes Denken hat ja eine gewisse Wirkmächtigkeit, die Sie beschreiben. Sie nennen das sogar Parousie. Also Parousie nennt man die Hoffnung auf Erlösung von allem Übel durch die Rückkehr Christi am jüngsten Tag. Warum erklären Sie also die Wirkmächtigkeit mit diesem Wort?
Naja, ich benutze dieses Wort sozusagen in einem Kompositum. Es geht um die Parousie-Verzögerung. Das ist der Begriff, den Theologen für die erste Generation der Christen verwenden, die noch gedacht haben, dass der Herr zu ihren eigenen Lebzeiten wiederkommt. Und dann musste man feststellen, es dauert doch offenbar einige Generationen länger. Aber die christliche Hoffnung lebt aus der Parousie-Verzögerung. Und das war im Prinzip ja auch der geschichtsphilosophische Impetus, den linkes Denken eigentlich immer hatte. Und Sie finden heute so gut wie kein linkes Denken mehr, dass diese geschichtsphilosophischen Energien tatsächlich tatsächlich noch hat. Aber manchmal hören sich die Beschreibungen tatsächlich so an, als könne man mit relativ einfachen Ideen der Kapitalismuskritik da etwas erreichen. Ich meine, interessant ist es ja, dass heute einer der wichtigsten oder zumindest weltweit sichtbarsten Kapitalismuskritiker tatsächlich der Pontifex selbst ist. Ja, also der eine Kapitalismuskritik macht und sagt, ihr müsst eigentlich die Grundlage des ökonomischen Wirtschaftens, nämlich, dass man einen Gewinn erzielt und dass das die einzige Motivation ist, überhaupt auf Märkten aktiv zu werden, ausschalten. Das heißt, im Prinzip ist es eine staatsdirigistische Idee von gesellschaftlicher Ordnung und darauf läuft es dann am Ende immer hinaus, weil eben die Parosieverzögerung so groß ist. Ich meine, die Kirche ist auch dadurch autoritär geworden, dass das mit der Parosie nicht so schnell hingehauen hat. Wenn Jesus Christus heute auf die Erde käme, würde er wahrscheinlich als Erster sich an der Kirche mal ausprobieren und fragen, also ihr sprecht sicherlich nicht in meinem Namen. Und ich nehme das jetzt nur als Beispiel dafür, dass eine Gesellschaft natürlich darauf reagieren muss, Narrative stark zu machen und immer wieder zu kontinuieren. Da bin ich wieder sozusagen bei meinem schwierigen Unterfangen. Kann man eigentlich so einer Gesellschaft ein anderes Narrativ unterschieben, mit dem man weiterarbeiten kann?
Ihre Gesellschaftserklärung sei so eine Art Liberalismus, also nicht zu verwechseln mit dem politischen Liberalismus, mit dem Sie sich nicht gemein machen, aber welche Art von Liberalismus ist das dann?
Ja, also liberales Denken hat, man kann sagen, seit John Locke, seit diesen vor allem in Großbritannien entstandenen Denkformen immer die Idee gehabt, Selbstorganisation stark zu machen, Eigendynamik stark zu machen, auch Eigenverantwortung, aber das ist sozusagen ein schwieriger Begriff, aber Eigendynamiken sozusagen stark zu machen und nicht zu glauben, dass man komplexe Systeme von einer Zentrale her steuern kann. Meine Idee würde ja darin bestehen, eine Gesellschaft besser verstehen zu können, wenn wir feststellen, dass Spieler ganz unterschiedlicher Logiken gleichzeitig nicht umsonst so unterschiedliche Logiken haben und wir gewissermaßen in einer Form von Liberalität in der Lage sein müssen, die aufeinander zu beziehen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die großen gesellschaftlichen Fragen gesprochen, wofür ich mich unglaublich interessiere. Das ist die Frage, es wird ja zurzeit diskutiert, über den ärztlich assistierten Suizid. Da haben Sie Ethiker, da haben Sie Juristen, da haben Sie die Politik, da haben Sie Ärzte, da haben Sie Patientenvertreter und so weiter. Also Spieler mit ganz unterschiedlichen Logiken und ganz unterschiedlichen, man könnte sagen, Erfolgsbedingungen im Kopf. Die müssen gleichzeitig aufeinander bezogen werden. Sowas können Sie heute weder autoritär juristisch noch dirigistisch politisch noch mit dem alten Habitus des Ärztlichen schlicht und ergreifend so regeln, sondern Sie müssen Formen finden, wie diese unterschiedlichen Logiken ins Gespräch kommen. Das nenne ich so ein bisschen so eine Idee des Liberalen.
Aber Herr Professor Nassi, dann werden wir jetzt wieder bei so einer kleinen Art von Umbau der Gesellschaft oder zumindest der politischen Organisation von Gesellschaft. Ich würde gerne bei der Erklärung bleiben. Sie wissen ja, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Aber dennoch, Karl Marx war das übrigens, Thesen über Feuerbach. Ich belasse es jetzt dabei. Herr Professor Nassi, ich danke Ihnen sehr, merci Rubam, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenso. Vielen Dank.
Das war 1222. Zu Gast bei Ingo Kahle heute Professor Armin Nassehi über sein Buch Die letzte Stunde der Wahrheit, Murmann Verlag, 20 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.